Nun, es wurde geschätzt, dass ein durchschnittlicher Mensch von seinem ersten guten Morgen bis zum letzten gute Nacht ungefähr durchschnittlich 30 Gespräche führt pro Tag. Und der Astronaut Michael Collins sagte einmal, dass der durchschnittliche Mann ungefähr 25.000 Worte spricht pro Tag, die durchschnittliche Frau 30.000 Worte pro Tag. Und dann fügt er hinzu, unglücklicherweise, wenn ich abends nach Hause komme, habe ich meine 25.000 Worte schon verbraucht, aber meine Frau hat ihre 30.000 noch nicht mal angefangen. Nun, ich weiß nicht, wie das euch geht, bei mir ist es so, Bea kann sehr viel und sehr gut reden, sind aber auch sehr viele gute Dinge dabei. 25.000 Worte pro Tag oder 30.000 Worte pro Tag, 30 Gespräche pro Tag. Worüber reden wir denn eigentlich die ganze Zeit? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, worüber redest du den ganzen Tag? Nun, als Christen sollten unsere Worte sich oft, sehr oft, um eine bestimmte Sache drehen, nämlich um Jesus Christus. Der christliche Dienst ist ein Dienst des Redens. Es ist ein Dienst der Verkündigung. Das geschieht hier von der Kanzel, das geschieht aber auch in eurem Privatleben. Wir predigen das Wort Gottes nicht nur hier am Sonntagmorgen. Wir verkündigen das Wort Gottes, wenn wir evangelisieren. Wir verkündigen das Wort Gottes, wenn wir miteinander Jüngerschaft einander belehren oder miteinander Seelsorge machen, wenn wir einander beraten, wenn wir einander trösten, wenn wir einander ermutigen. Wir nehmen immer das Wort Gottes, wir verkündigen es, wir geben es weiter, wir schreiben es per E-Mail, wir ermutigen einander. Paulus wird es in unserem heutigen Abschnitt sehr deutlich machen. Wie viele von den 25.000 Worten oder den 30.000 Worten, die Frauen sind hier klar im Vorteil, benutzt du, um über Christus zu sprechen? Ich meine nicht nur mit Ungläubigen. Ich meine nicht nur, wenn du jetzt auf der Straße stehst und evangelisierst. Ich meine zum Beispiel auch, wenn du mit Glaubensgeschwistern zusammen bist. Hier am Sonntagmorgen oder im Hauskreis oder sonst dich irgendwie triffst unter der Woche. Wenn du ermutigst, wenn du ermahnst, wenn du erbaust, wenn du tröstest. Wie oft sprichst du zu Hause mit deiner Frau über den Glauben? Oder in deiner WG, wie oft sprecht ihr miteinander über den Glauben in eurer Familie? Sprichst du überhaupt mit deiner Frau? Stellst du Fragen oder mit deinen Freunden? Oder bist du immer nur still, ermutigst nicht, ermahnst auch nicht, tröstest nicht? Wie oft ist es das Gesprächsthema in deinen Gesprächen mit deinen Freunden oder Glaubensgeschwistern oder eben auch deine ungläubigen Freunde, deine ungläubigen Bekannten? Wir alle als Gläubige sind im Geschäft der Verkündigung. Wir sind im Business der Verkündigung sozusagen. Unser Dienst hat sehr viel mit Reden zu tun, mit Verkündigung. Natürlich auch das Vorleben, das betonen wir auch oft. Wir dürfen nicht nur reden und nichts tun, aber wir können auch nicht nur tun und nichts sagen. Wir können nicht nur vorleben, das Evangelium sozusagen ohne Worte verkündigen, das geht nicht. Es müssen Worte benutzt werden. Und dabei ist die Art und Weise und die Methode, wie wir das tun, eigentlich sehr, sehr simpel. Es ist sehr einfach. Es geht darum, die Wahrheit so klar wie möglich zu präsentieren. Auch ich, wenn ich predige hier, was mache ich denn schon besonders? Ich nehme den Text, ich lese den Text, ich wende den Text an auf euch, ich erkläre den Text, was er bedeutet und dann sage ich euch, was die Anwendung ist. Das ist nichts in dem Sinne Ausgeklügeltes, nichts extrem Elegantes, Geschwollenes. Es ist ganz einfach. Und genau diese Einfachheit störte offenbar auch die korinthischen Christen oder ihre Kultur, weil ihre Kultur hat sie damals genau deswegen nicht anerkannt. Sie wurden als Törichte verschrien in ihrer Kultur. Ach, das ist nicht elegant. Wir haben hier eine Kultur von Sophisten, von Philosophen. Wir sind Intellektuelle. Was kommt ihr hier jetzt mit einer Botschaft eines gekreuzigten Zimmermannes an? Das kann doch nicht sein. So etwas ist ein Skandal. Das ist unannehmbar. Sowas kann man nicht verkündigen. Und dann auch erst noch die Art und Weise, wie ihr das tut. Ihr präsentiert das einfach. Ihr sagt einfach, das ist die Wahrheit und nichts anderes. Und die Korinther waren deshalb eine Gemeinde, die sich vom Zeitgeist eines pluralistischen und selbstverherrlichenden, erfolgsorientierten Gesellschaft anstecken ließ. Jeder bildete sich etwas ein auf seine Erkenntnis, die er jetzt hatte. Ähnlich wie die Sophisten ihrer Zeit legen sie sehr viel Wert auf diese aufgeblasene Rhetorik. Und dabei ging es nicht so sehr um den Inhalt. Ihr wisst, ihr habt das schon ein paar Mal erzählt und gesagt, die Sophisten, jeder kam mit seiner eigenen Weisheit, mit seiner eigenen Philosophie. Und es ging nur darum, das geschickt zu verpacken und so an den Mann zu bringen. Aber es ging gar nicht so sehr um den Inhalt. Wir wollen einfach jeden Tag irgendwas Neues hören. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 17 in Athen. Das war so eine Freizeitbeschäftigung. Das war Entertainment damals. Die hatten keine Kinos und kein iTunes und nichts dergleichen, keine MP3-Player. Damals ging man auf die Straße und hörte verschiedenen Philosophen zu. Das war so eine Freizeit, ein Zeitvertreib bei den Griechen. Und so kam es eben dazu, dass jeder den anderen übertreffen wollte in seiner Rhetorik. Umso geschwollener, umso besser du reden konntest, umso bekannter wurdest du. Du wurdest dann auch noch finanziert von den Mächtigen und den Starken, den Einflussreichen der Stadt. Die würden dich dann auch noch finanzieren, dir die Ausbildung bezahlen. Und so wurdest du wurdest du ein bekannter Philosoph. Jeder gesellte sich nun zu seinem Lieblingsphilosophen. Entweder zu Paulus, oder zu Apollos oder zu Petrus. Also die machten dann aus den Aposteln Philosophen. Ah, ich bin des Apollos. Ah, ich bin von der Petruspartei. Ich vertrete das, was Petrus, als würden die sich widersprechen. Dabei gibt es nur eine Botschaft. Es gibt nur ein Evangelium. Und Paulus und Apollos, wir sind alle nur Diener. Wir haben uns das selber nicht ausgedacht. Das ist nicht unsere Philosophie, die wir hier vertreten. Das ist die Wahrheit. Das ist was ganz anderes. Und ihr müsst das verstehen, ihr Korinther. Und dieses Verständnis der Botschaft des Kreuzes, dieses Zerbrochensein, dass wir verstehen, wir sind Sünder. Wir haben Gottes Gebot gebrochen. Wir brauchen Vergebung. Das sollte uns demütig machen. Das sollte uns vereinigen. Und nicht, dass der eine sich gegen den anderen aufblasen will in seiner Rhetorik. Und deshalb ermahnt Paulus hier im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel zur Einheit. Sie hatten den Fokus auf diese Botschaft, auf die Einfachheit des Evangeliums verloren und haben sich zerstritten in irgendwelchen Vorlieben und Stilrichtungen, wie man das verkündigt. Sie haben den Fokus auf die Botschaft des Kreuzes verloren. Nun, nachdem Paulus sie dann zur Einheit ermahnt, in Kapitel 1, Vers 10 bis 17, beginnt er ein längeres Argument über Weisheit und Torheit. Er will den Korinthern zeigen, was wahre Weisheit ist, und was die Welt als Weisheit bezeichnet. Oder was wahre Torheit ist und was die Welt als Torheit bezeichnet. Die Welt ist die Gesellschaft um uns herum. Die Gesellschaft, die nicht an Gott glaubt, die nicht an den Gott der Bibel glaubt, die nicht an Jesus Christus glaubt. Für diese Menschen ist diese Botschaft einfach nur Torheit. Blödsinn. Die können das nicht verstehen. Wie soll denn ein gekreuzigter Zimmermann der Erlöser der Welt sein? Wie soll denn das gehen? Paulus zeigt es auf in Kapitel 1, in Versen 18 bis 31. Er zeigt ihnen die Torheit der Botschaft. Der Inhalt ist inakzeptabel für die gebildete Welt von damals. Ist es nicht auch heute so? Für die gebildete Welt von heute ist unsere Botschaft genauso inakzeptabel. Wie gesagt, ein gekreuzigter Zimmermann, der angeblich Gott sein soll, ist der Retter der Welt. Wo gibt's denn sowas? Aber nicht nur der Inhalt, sondern auch die Methode haben wir gesehen, die Art und Weise, wie es an den Mann gebracht war. Gott hat sich entschieden, die Botschaft einfach zu verkündigen und verkündigen zu lassen, einfach, simpel, ohne Umschweife, ohne großes Ankündigen, einfach plump, das ist unter jeder Kanone. Und natürlich drittens die Torheit der Botschafter, haben wir auch angeschaut letztes Mal. Um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, hat sich Gott sogar die unqualifiziertesten Leute ausgesucht, um diesen Job zu tun. Da heißt es in Vers 26, seht doch eure Berufung, ihr Brüder, das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Und wir haben das letztes Mal gesehen, unter uns ist es nicht anders. Wer von hier ist ein Doktor der Philosophie? Wer von hier ist ein einflussreicher Politiker? Wer? Niemand. Wüsste von keinem. Ich glaube, unser Luis studiert gerade Philosophie. Der würde vielleicht in Frage kommen dann. Aber wir sind die John Doe's auf Englisch, auf Deutsch, die Otto-Normalverbraucher. die Lieschen Müllers, die ganz normalen Durchschnittsmenschen. Das sind wir. Und das ist unglaublich, das ist skandalös, das ist unerhört. Jesus, warum hast du dir nicht ein paar bessere Leute ausgesucht? Haben uns auch die Jünger angeschaut letztes Mal. Die Chaoten, die Zeloten, die Zöllner und die Fischer, die ganz einfachen Leute. Nun, sowas soll erfolgreich sein und Paulus meint, ja, genau sowas ist erfolgreich in Gottes Augen. Oh, nicht in den Augen der Welt, nein. Nicht so, wie die Welt Erfolg definiert, mit Reichtum und Macht und was weiß ich, die Welt alles als Erfolg sieht. Nein, sondern geistliche Errettung von Menschen, Errettung von Seelen. Und so kommt nun in Kapitel 2, juhu, wir kommen endlich ins Kapitel 2, kommt Paulus jetzt auf den Dienst zu sprechen, auf seinen eigenen Dienst. Es gibt noch weitere Gründe, sagt Paulus, warum ihr euch nicht streiten sollt. Es gibt noch einen weiteren Grund, wo ihr sehen könnt, dass geschwollene Rede und Philosophie und dieses ganze ausgeschmückte intellektuelle Getue nicht nötig ist, um das Evangelium zu verkündigen. Seht mich an, sagt Paulus. Seht mich an. Wie habe ich das gemacht? Ich bin genauso nicht zu euch gekommen mit hochgestochenen Reden. Ich habe euch Christus und ihn als gekreuzigt verkündigt. Dieser nackte Skandal, einfach so, Christus und er wurde gekreuzigt. Ihr wisst, das war damals ein Schimpfwort. Das durfte man in einer noblen Gesellschaft nicht mal erwähnen, Kreuz oder Kreuzigung. Das war so ein vulgäres Wort eigentlich, weil nur die schlimmsten Kriminellen wurden gekreuzigt. Paulus' eigener Dienst in Korinth und das Resultat, nämlich die Bekehrung der Korinther, die Leute, an die er hier schreibt, die Christen, das ist der lebendige Beweis, dass es funktioniert. Das ist ein weiteres Argument, warum sie sich nicht auf ihre Erkenntnis irgendwas einbilden sollten, weil wo Paulus in die Stadt gekommen ist und ihnen diese Dinge gesagt hat, die haben noch nie was davon gehört. Ihre eigene Weisheit hat das nicht herausgefunden. Paulus hatte einen Christus-zentrierten Dienst. Er war auf Christus ausgerichtet. Er wollte nichts anderes wissen unter ihnen als Christus und ihn als gekreuzigt. Er hat seine Aufgabe verstanden. Er ist gekommen, um Christus zu verkündigen, nicht um irgendwas anderes zu tun. Um irgendwelche Lebenshilfen anzubieten, irgendwelche psychologischen Hilfen, irgendwas. Nein, einfach nur Christus. Er tat seinen Dienst. Es war ein einfacher Dienst, er baute nicht plötzlich auf die Methoden und Tricks der Sophisten, er guckte nicht in die Kultur und versuchte erstmal herauszufinden, was mögen die Leute, was kaufen die Leute für Produkte und wir bieten das Evangelium jetzt auch so in dieser Verpackung an. Und egal in welchem Kontext es ist, für dich auch gilt dasselbe. Ob Jüngerschaft, ob eben ich stehe jetzt hier vorne und predige, aber das kann auch in ganz privaten Leben sein, wenn du deine als Vater und Mutter deine Kinder belehrst, du verkündigst immer das Wort Gottes. Wenn du mit jemandem Seelsorge machst, wenn du dich um jemanden kümmerst, du verkündigst immer das Wort Gottes. Du nimmst immer die Bibel zur Hand und zeigst auf, was die Bibel sagt und was wir dann tun. Das ist immer ein einfacher Dienst der Verkündigung, den wir eigentlich tun. Paulus tat es genauso. Simple Vorstellung, Präsentation der Wahrheit, einfach, klar und deutlich. Und genau das ist unser Thema heute. Ein Christus-zentrierter Dienst. Ein Christus-zentrierter Dienst. Wie sieht das aus? Nun, lasst uns zunächst mal in 1. Korinther Kapitel 2 die Verse 1 bis 5 gemeinsam lesen. Weil dieser Text wird uns heute dabei helfen zu sehen, wie ein Christus-zentrierter Dienst denn aussieht. Wie hat das bei Paulus ausgesehen? Hier heißt es in 1. Korinther 2 ab Vers 1, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis oder besser hier das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredender Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Nun, wir sehen hier heute in diesem Text vier Merkmale eines Christus-zentrierten Dienstes. Vier Merkmale eines Christus-zentrierten Dienstes. Wie können wir Christus, wir haben schon das Christus-zentrierte Leben gehabt, wie wir aus dem Evangelium leben, aus der täglichen Gnade, der täglichen Meditation über das Kreuz, über das, was Christus für uns getan hat, wie wir leben. Und jetzt geht es darum, wie wir dienen sollen. Wie wir unsere Arbeit tun als Gläubige, als Zeugen in dieser Welt, in der Evangelisation, ganz konkret. Und das ist so aktuell. Es gibt heute so viele Leute, die über Evangelisation und Mission sprechen. Aber warum schauen wir uns nicht einfach mal Paulus an, was er tat? Weil manches, was heute getan wird, eben diese ganze Kontextualisierung und Suchen nach dem, was die Kultur möchte und Verkaufsstrategien und Marketing und Gemeindewachstumsbewegung und was wir alles haben. Paulus sagt, was ist denn das? Ich bin gekommen und habe Christus verkündigt und ihn als gekreuzigt. So einfach ist das. Und das ist das, was wir hier tun. Seit Jahren, wir tun, wir haben hier keine bestimmte Methode. Wir hätten diesen Saal schon lange füllen können, wenn wir ein christliches Freibier anbieten oder was weiß ich. Aber das tun wir nicht, weil wir wollen Christus verkündigen. Er ist das Heil. Um ihn geht es hier. Es geht auch nicht um mich oder um Dieter oder um sonst irgendwen. Es geht nur um Christus allein. Und wie können wir uns davor bewahren, in diese Falle zu treten? Wir sind nicht bewahrt davor. Wir können alle in unserem Denken abirren. Wir sind nicht vollkommen, wir sind fehlerhaft, wir sind Sünder. Wir sind zwar nicht mehr Sünder in unserer Position, aber wir sündigen immer noch, wir denken oft falsch. Wir müssen unser Denken immer wieder neu von dem Wort Gottes korrigieren lassen. Wir können nicht bewahrt werden, nicht auf diesen Trip zu kommen, zu denken, wir müssen jetzt das Evangelium irgendwie vermarkten, verkaufen. Wir müssen uns irgendwie anpassen. Wie können wir das verhindern von unserer eigenen, heutigen, pluralistischen Gesellschaft, die übrigens sehr ähnlich ist wie damals die Gesellschaft in Korinth. Ich finde das immer faszinierend, diese Parallelen zu sehen. Es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne. Wie können wir uns bewahren davor, dass wir nicht uns selbst da anpassen und versuchen dann irgendwie, naja, wir müssen ein bisschen weniger über die Hölle sprechen, wir müssen ein bisschen weniger über das Gericht, weniger über Sünde, weil es lässt sich ja nicht so gut verkaufen, wenn wir so streng sind. Eben wenn es heißt, dass ich den Leuten das Fell über die Ohren ziehe. Ja, das ist schon okay, andere. Ich verstehe es schon richtig. Aber genau das wird über uns gesagt. Ja, ihr seid lieblos, ihr seid hart. Warum? Warum? Weil die Botschaften hart sind. Ja, genau, die Botschaften sind hart. Die Wahrheit ist hart. Aber harte Botschaften produzieren weiche Herzen. Und weiche Botschaften produzieren harte Herzen. Und das ist das Problem. Wir wissen das. Wir sehen das in der Schrift. Deshalb predigen wir manchmal hart, ich weiß, aber wir tun das aus Liebe. Und so tut das auch Paulus. Also wie sieht es aus? Welche vier Dinge sehen wir? Welche vier Merkmale? Nun, der Christus-zentrierte Dienst geschieht erstens in Einfachheit. In Einfachheit. Hier heißt es in Vers 1, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis, oder wie gesagt, besser das Geheimnis, das ist eine Textvariante hier, Gottes zu verkündigen. So bin auch ich, wie gesagt, Paulus nimmt sich hier selber als Beispiel. Als ich zu euch kam, wie kam Paulus zu ihnen? Nun, Paulus erinnert sie hier an die Anfänge, wie er nach Korinth kam, er wohnte bei Priscilla und Aquila. In Apostelgeschichte 18 sehen wir das. Er arbeitet als Zeltmacher. Das ist nicht gerade elegant für die Ankunft eines großen Philosophen, dass er erstmal als Zeltmacher arbeitet. Ja, was ist denn das für einer? Er hat nicht mal irgendeinen Herold, der ihm vorausgeht und die Trompete bläst und sagt, hier kommt der große Paulus in die Stadt und wird jetzt euch seine neue Philosophie. Da wurde das damals gemacht, da wurde ihm jemals vorausgeschickt, der dann das ankündigte, heute Nachmittag um 14 Uhr auf dem Marktplatz hört ihr den Paulus. Wow! So war es nicht. Er kam in die Stadt, beginnt zu arbeiten als Zeltmacher. Und während er arbeitet, verkündigt er das Evangelium. Dann kam Stephanus und sein Haus zum Glauben, seine Familie zum Glauben. Das ist 1. Korinther 16, sehen wir das. Dann predigte er das Evangelium in der Synagoge und überzeugte einen gewissen Justus in Apostelgeschichte 18,7. Und danach wurde Crispus, der Synagogenvorsteher, gläubig. Und so begann die Gemeinde zu wachsen. Aber nicht, weil Paulus so ein extrem guter Rhetoriker und Verkäufer war, sondern weil Gott plante, ein großes Volk zu retten. Was heißt es hier in Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10? Hier erscheint Gott dem Paulus und sagt, und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Seht ihr hier? Sondern rede, verkündige es einfach. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und das sagt Gott, Jesus sagt es zu ihm noch bevor jemand gläubig war. Er sagt dem Paulus, ich habe ein großes Volk hier in der Stadt. Ich habe hier etwas vor in dieser Stadt. Also der Grund, warum diese Menschen zum Glauben kommen, ist nicht, weil Paulus ein exzellenter Rhetoriker war. Er war ein guter Redner. Das sehen wir auch in seinen Briefen. Aber nicht, das war nicht der Grund, sondern weil Gott sich diese Menschen ausgesucht hat. Einige von ihnen sollten sich noch erinnern. Andere sollten wenigstens gehört haben, wie alles begann in der Gemeinde. Er war ja schließlich 18 Monate da und lehrte sie die ganze Zeit. Also die Korinther sollten sich doch erinnern. Das sagt Paulus hier. Erinnert ihr euch denn nicht, wie ich zu euch gekommen bin? Könnt ihr euch nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe, wie ich diesen Dienst getan habe unter euch? Er benutzte keine hervorragende Rede oder Weisheit, um alle zu überzeugen. Diese Huperochein Logu, Vortrefflichkeit der Worte. Hier geht es nicht darum, dass, und das ist wichtig, dass ich das noch einfüge hier, hier geht es nicht darum, dass ein Prediger ein Stümper sein muss. Ja, das meine ich damit nicht. Sonst müsste ich ja meine Aufgabe am EBDC niederlegen, weil ich bin ja da Instruktor für die angehenden Prediger und ich helfe ihnen eben gerade in der Rhetorik besser zu werden, Dinge besser auf den Punkt zu bringen. Also, das würde ja keinen Sinn machen. Aber die Frage ist, was ist die Rolle der Rhetorik, der Wortgewandtheit in der christlichen Predigt? Es ist nicht so, dass wir einfach dumm predigen. Das mache ich ja auch nicht. Ich komme nicht hierher und sage, okay, Christus ist, ja, versteht ihr? Ich verwende ja auch irgendeine Form von Rhetorik hier. Aber was Paulus hier meint ist, es geht darum, dass die Methoden der Rhetorik nicht darum geht, dass wir uns selbst darstellen, die Redner. Also die Rhetorik ist nicht dafür da, mich selbst darzustellen, sagt Paulus. Sondern es geht darum, dass ich Christus darstelle. Der erste Korintherbrief ist, wie gesagt, ein Meisterstück der Rhetorik. Aber Paulus' zentrales Anliegen ist eindeutig die Verherrlichung Christi, nicht seine eigene. Das ist der große Unterschied. Und darin liegt der große Unterschied. Die menschliche Weisheit, die menschliche Rhetorik, die Rhetorik der Sophisten zielte darauf ab, die Person ins Rampenlicht zu stellen. Schaut mal, wie gut ich bin. Schaut mal, wie intellektuell ich bin. Oh, wie viele Fremdwörter ich doch kenne. Wie intelligent ich bin. Wie belesen ich bin. Und darum ging es Paulus nicht. Darum geht es auch uns nicht. Im Christus-zentrierten Dienst geht es darum, einfach und deutlich zu sein. Paulus' zentrales Anliegen ist eindeutig die Verherrlichung Christi und nicht seine eigene. Und darin liegt der große Unterschied. Was Paulus ablehnt, sind also nicht gute Prediger, sonst hätte er auch Apollos ablehnen müssen, weil von Apollos heißt er auch, dass er ein beredter Mann war, also ein Mann, der auch sehr viel Rhetorik anwendete, ein sehr belesener Mann, er war mächtig in den Schriften, heißt es in Apostelgeschichte 18,24. Aber was Paulus hier ablehnt, sind manipulative Prediger. Manipulative Reden. Unnötig geschwollene Reden. Verführerische Reden. Die die Hörer nur beeindrucken wollen. Na, es geht nur darum, allen zu zeigen, wie gelesen, wie gebildet, wie wissenschaftlich, was auch immer. Heute ist es ein bisschen anders als damals in der Kultur. Und damit alle ihn bewundern und bestaunen und applaudieren. Oh, wow, der Typ weiß echt viel. Das hört sich so schlau und intelligent an. Ich verstehe zwar kein Wort, was er sagt, aber es hört sich gut an. Hört sich sehr intelligent an. Und lass mich das mal veranschaulichen. Lass mich das mal an einem Beispiel veranschaulichen. Ich lese euch mal folgende Aussage vor. Ballistische Experimente mit kristallinen H2O auf dem Areal der pädagogischen Institutionen unterliegen striktester Prohibition. Nun, man könnte auch einfach sagen, das Werfen von Schneebällen auf dem Schulhof ist verboten. Okay? Oder hier ein anderes Beispiel. Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität der Produzenten. Nun, man kann auch sagen, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Oder mentale Imagination besitzt die Abilität, durch Kontinentaldrift kausierte Gesteinsformationen in ihre lokalen Position zu transferieren. Man kann auch sagen, der Glaube kann Berge versetzen. Deshalb wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren. Sollte man nicht weniger Fremdworte benutzen? Ja, denk schon. Nur um zu zeigen, man kann mit vielen Fremdworten und mit sehr intellektuell scheinender Rede sehr intellektuell wirken, aber die Leute verstehen gar nichts. Es bringt gar nichts. Es behindert sogar die Klarheit der Botschaft. Und die Kultur von Korinth war geradezu angetan von solchen Wortspielen, war begeistert von solchen Spielereien. Paulus wollte sich nicht auf ein verbales Kräftemessen einlassen mit den damaligen Philosophen. Er verkündigte ihnen in simpler Geradlinigkeit das Zeugnis, oder eben wie gesagt, besser das Geheimnis Gottes. Eine Textvariante hier, ihr müsst verstehen, das Wort Marturion und Mysterion, die sind ein bisschen ähnlich und das eine geht auf ältere Textzeugen zurück. Letztlich verändert es den Sinn der Stelle überhaupt nicht. Das Zeugnis Gottes, das Geheimnis Gottes. Wir haben schon gesehen, dass Paulus auch von dem Geheimnis spricht, wenn es ums Evangelium geht, weil es ist ein Geheimnis, nicht weil es irgendwie mystisch ist, man es nicht herausfinden kann, sondern weil es etwas ist, das nicht geoffenbart wurde bis zur Zeit des Neuen Testaments. Es war tatsächlich ein Geheimnis im Alten Testament. Man hat es nicht gesehen, bis Jesus kam und es klar geoffenbart hat. Also das Geheimnis Gottes ist nichts anderes als die Erlösung durch Jesus Christus. Die Erlösung in Christus ist ein Geheimnis. Man kann es nicht durch menschliche Weisheit entdecken, selber herausfinden. Es muss geoffenbart werden. Ist ganz wichtig, dass man den Kontext beachtet, dann in Kapitel 2, Vers 6 und vor allem in Vers 10 geht es eben darum, dass Gott uns diese Dinge gezeigt hat durch Offenbarung. Dass wir das nicht selber herausfinden konnten. In 1. Korinther 4, 1 bezeichnet Paulus die Missionare als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir sind die Verwalter der Geheimnisse, der Dinge, die bis jetzt unbekannt waren und jetzt geoffenbart werden. Und wir haben dieses Vorrecht, das jetzt zu tun. Das Erste, was wir also von Paulus über den christuszentrierten Dienst lernen, ist, dass er in Einfachheit geschieht. Da ist keine Manipulation, keine unnötig geschwollenen Reden, sonst irgendwelche fragwürdigen Methoden, irgendwie Verlockungen, leere Versprechen. Ihr wisst, wie viele Prediger es heute gibt, die den Leuten Geld versprechen. Komm zu Jesus und du wirst reich. Oder Heilung, komm zu Jesus und du wirst geheilt. Das sind leere Versprechungen. Gott hat nicht gesagt, dass er jeden Menschen von seiner Krankheit heilen wird. Das hat er uns nie versprochen. Also nichts, was irgendwie das Fleisch, die Lust des Menschen, den Egoismus anspricht, sondern einfach eine klare, einfache Verkündigung der Wahrheit. Der christuszentrierte Dienst geschieht in Einfachheit. Nun zweitens, der christuszentrierte Dienst geschieht auch in Ausschließlichkeit. Ausschließlichkeit in Vers 2. Hier heißt es, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich hatte mir vorgenommen, oder besser, ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, außer, das ist die Elberfelder 2003, ist so übersetzt hier, das Wort Krino hier, ich entschied mich dafür, ich hielt mich daran, ich fasste den Entschluss, nichts anderes unter euch zu wissen, außer Christus. Paulus wollte nur eine einzige Sache wissen, in Anführungsstrichen. Das bedeutet natürlich nicht, dass er nur immer über Christus gesprochen hat, in dem Sinne, dass es immer nur um die Erlösung ging, aber alles, was er tat und sagte, baute auf dem auf, was er über Christus wusste. Es gab auch nicht immer nur Botschaften über die Kreuzigung oder wenn er aus dem Alten Testament lehrte, ihr wisst, es gibt die Leute, diese Spezialisten, die es immer schaffen, aus jeder Stelle aus dem Alten Testament irgendwo Christus zu sehen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir gesehen haben, dass das Alte Testament sowie das Neue Testament eine Zielrichtung hat, auf etwas hinweist. Das Alte Testament schattet das Kreuz vor, durch die Prophetien, die gegeben werden, durch die Dinge, die gesagt werden, durch das ganze Opfersystem wird das vorgeschattet, was Christus tun wird. Und im Neuen Testament wird darauf zurückgeschaut. Da wird uns erzählt, wie sich das alles erfüllt hat. Und deshalb ist das Zentrum der Bibel ist Christus. Und genauso hat Paulus gesagt, wollte ich unter euch nichts anderes wissen als Christus. Alles, was ich tat, baute auf der Erkenntnis dessen auf, der mich gerettet hat. Er hatte diesen einzigen Fokus. Eine Sache, die er immer und wieder betonte, weil sie die Basis von allem anderen ist, Christus und ihn als Gekreuzigten. Und wir haben das bereits deutlich gesehen. Wie gesagt, das Alte und das Neue Testament zeigt auf ihn als Zentrum. Es geht um ihn. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, Epheser 3, 21. Er, und zwar als Gekreuzigter. Das ist sehr interessant hier. Das Wort, das hier verwendet wird, beschreibt ein abgeschlossenes Ereignis. Es geschah ein für allemal, aber mit bleibenden Resultaten. Dieser bleibende Effekt ist hier auch im Blickfeld. Der Gekreuzigte veränderte die Welt. Sein Abdruck hat er in der Weltgeschichte ganz deutlich hinterlassen. Es gibt keine faszinierendere Person als Jesus Christus. Es gibt keinen, über den mehr gesprochen wird, der auch mehr kritisiert wird und angegriffen wird als Jesus Christus. Ausschließlich. Und Paulus hat es deutlich gemacht, er brachte das Licht und das Heil zu den Menschen. Er ist die einzige Quelle der Weisheit. Er ist die einzige Quelle der Wahrheit. Es gibt keinen sonst. Und das ist das große Problem in unserer heutigen Zeit. Heute wird gesagt, ja, es gibt viele Wege zu Gott. Nein, gibt es nicht. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater, denn nur durch mich, ausschließlich Christus. Der christuszentrierte Dienst geschieht in Ausschließlichkeit. Und diese Ausschließlichkeit sollte auch unseren Dienst prägen. Egal was du tust, egal wo du dienst, dein Fokus, dein Ziel ist immer, Christus zu verkündigen, zu verherrlichen, zu präsentieren. Weil er ist die einzige Hoffnung. Er ist der einzige Weg. Er ist das einzige Mittel zur Erlösung. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Es geht darum, einer verlorenen Welt die einzige Hoffnung zu präsentieren, die es gibt. Und manchmal ist das sehr, sehr schwierig, weil die Leute lehnen uns ab. Die Leute wollen das nicht. Ah, das ist arrogant, ihr denkt, ihr wisst die Wahrheit. Nein, wir sind nicht arrogant, weil wir haben diese Wahrheit nicht selber herausgefunden. Sie wurde uns geschenkt, durch den Geist, geoffenbart. Wir sind nicht so schlau, wir sind nicht so clever, aber wir präsentieren das, was wir gesehen und gehört haben. Christus und ihn als Gekreuzigten. Das kommt nicht an in unserer toleranten Gesellschaft. Ich weiß das. Es kommt nicht an. Aber wir müssen es trotzdem tun. Und dies ist auch unsere Aufgabe hier als Pastoren, als Älteste. Wir sollen in erster Linie dafür da sein, das haben wir heute Morgen schon gehört, das Wort zu predigen. Zur gelegenen Zeit oder zur ungelegenen Zeit. Wenn die Menschen es hören wollen in unserer Gesellschaft und auch wenn sie es nicht hören wollen, sagt 2. Timotheus 4, Vers 2. Egal, wir predigen das Wort und wir predigen das Wort und wir werden auch weiterhin das Wort predigen, das Wort des Kreuzes. Wir wollen nicht und wir werden nicht davon abweichen. Egal, was die Gesellschaft sagt, weil schaut euch die Gesellschaft an, sie hat sich ständig verändert. Trends kommen und gehen, Religionen kommen und gehen, Philosophien kommen und gehen, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Die Apostel haben uns dieses Beispiel hinterlassen. Wir kennen die Situation in Apostelgeschichte 6, als die Bedürfnisse der hellenistischen Witwen gedeckt werden mussten. Und da wurden Diakone, die ersten Prototypen der Diakone, eingesetzt. Und die Priorität der Ältesten kommt da, oder damals noch die Apostel, die diese Funktion übernommen haben, kommt da zum Vorschein. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Es ist ein Dienst des Wortes. Und manche Leute verstehen das manchmal nicht, wenn wir als Prediger uns zurückziehen oder wenn wir vielleicht nicht immer überall dabei sein können, wir bemühen uns natürlich. Was macht er denn eigentlich die ganze Woche? Der kommt hier am Sonntagmorgen und spricht hier eine Stunde, aber was arbeitet er eigentlich, aber dass man 20 bis 30 Stunden vorbereiten muss für eine Predigt? Das geschieht im Verborgenen. Aber wir sind berufen, diese Sache ausschließlich zu tun. Und deshalb rüsten wir zurzeit jetzt Diakone zu. Wir wollen, dass diese Last, dass diese organisatorischen Dinge auch von der Gemeinde übernommen werden, damit die Ältesten wieder Zeit haben oder mehr Zeit haben, im Wort und Gebet zu verbringen. Das ist nicht egoistisch, das ist unsere Aufgabe. Unter euch will ich nur etwas wissen. Christus und ihn als Gekreuzigten. Am Sonntagmorgen, wenn ihr hierher kommt, dann wollt ihr nicht meine Meinung hören über Politik oder über Psychologie oder über Wirtschaft oder sonst irgendwas. Ihr wollt hoffentlich Christus hören und ihn als Gekreuzigten. Ihr wollt das Wort Gottes hören, die Botschaft des Kreuzes. Dafür kommt man in eine Gemeinde, um das Wort zu hören. Es hört sich so simpel an und manchmal denke ich, warum vergessen das so viele Evangelikale heute. Warum wird heute so viel Affentanz gemacht in Gemeinden, anstatt einfach das Wort zu predigen? Es ist doch so einfach. Es ist simpel und es ist ausschließlich, was wir tun. Wir haben diese, alle anderen Dinge kann die Welt tun. Sogar Hilfswerke, sogar, diakonische Sachen. Das ist gut, das sollen wir tun. Wir wollen das auch machen, wir wollen Barmherzigkeit zeigen, wir wollen helfen. Aber das machen sogar weltliche Menschen. Das Einzige, was die Gemeinde tut, was sonst keiner tut, ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist etwas, was die Welt aber braucht, weil das deckt nicht nur ihre materiellen Bedürfnisse, sondern ihre geistlichen Bedürfnisse. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Rettung von Seelen. Es geht um mehr als nur das Leben hier. Und das ist uns oft nicht so bewusst. Also ein christuszentrierter Dienst geschieht erstens in Einfachheit, zweitens in Ausschließlichkeit, drittens ein christuszentrierter Dienst geschieht in Schwachheit. Geschieht in Schwachheit. Vers 3. Paulus schreibt: Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Paulus war offenbar keine beeindruckende Figur. Er war nicht der große Held, eben der eloquente Redner, der wortgewaltige Philosoph. Man sagte über ihn in 2. Korinther 10, Vers 10, die leibliche Gestalt oder die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Paulus war kein Superheld. Und die Gelehrten diskutieren hier darüber, warum das so war. Einige denken, er hatte ein Augenleiden wegen Galater 4, 15. Da heißt es, dass die Galater bereit waren, ihre Augen auszureißen und ihm zu geben. Andere denken, dass es durch die Verfolgung und die Schläge gekommen ist. Er wurde ja verfolgt. Wir wissen das auch im Hintergrund, wenn wir Apostelgeschichte 16 sehen, dann wurde er in Philippi, wurde er geschlagen. In 1. Thessalonicher 2,2 schreibt er auch den Thessalonischen, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Sie hatten einen Kampf, sie wurden bedrängt, sie wurden verfolgt. Die Juden waren ihnen ständig auf den Fersen, weil Paulus war ein bekehrter Jude. Die Juden hassten ihn. Er, der zunächst die Gemeinde verfolgt hat, hat jetzt diesen Glauben gepredigt. Das war der unglaublichste Skandal, und er wurde geschlagen, er wurde abgelehnt. Das konnte man sehen auf seinem Gesicht. Ich meine, wenn jemand gesteinigt wird und geschlagen wird und das überlebt, dann sieht er nicht mehr aus wie ein Fotomodell, ja, sondern dann sieht man irgendwo Narben und alles. Und ihr wisst, die Medizin war damals auch noch nicht so weit wie heute, die Hygiene auch nicht. Das war nicht so ein schöner Anblick, Paulus. Und doch, er war da in Schwachheit. Und was immer es war, wahrscheinlich eine Kombination von allem, einfach durch das, was dieser Paulus alles durchgemacht hat auf seinen Missionsreisen. Dadurch war er keine typische Heldenfigur. Im Gegenteil. Ein Apostel, der überall, wo er hinkommt, geschlagen wird, verfolgt wird, abgelehnt wird, verspottet wird. Zum Beispiel in Athen wurde er ausgelacht, öffentlich, Apostelgeschichte 17, 32, verspottet. Das kann doch kein effektiver Prediger sein. Also, Paulus, du bist wirklich nicht gerade sehr erfolgreich mit dem, was du tust. Stellt euch das mal vor, du wirst ständig geschlagen, du wirst verfolgt für das, was du... Seine Rede war nicht geschliffen, ausgearbeitet, es war nicht geschwollen genug. Er hatte keinen, der vor ihm herging und ihn ankündigte, bevor er in eine Stadt kam. War damals gang und gäbe, wie gesagt, sondern einfach, simpel, klar. Und dann wurde er oft abgelehnt. Furcht und Zittern, sagt Paulus hier, bezieht sich in anderen Stellen auf die Ehrfurcht von einer großen Aufgabe. Also er war nicht nur schwach, geschwächt wahrscheinlich von seinen ganzen Verfolgungen, sondern er hatte auch Ehrfurcht vor dieser Aufgabe. Er war nervös vielleicht. Wir dürfen nicht vergessen, Paulus war nur ein Mensch. Paulus ist nicht, manchmal in unseren Vorstellungskraft ist Paulus so der Supermissionar, und das war er auch definitiv, aber Paulus war auch nur ein Mensch, hat Gefühle wie du und ich. Und Gott sagt zu ihm, dass er sich nicht fürchten soll, denn er hat ein großes Volk in dieser Stadt. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, Paulus. Verrichte deinen Dienst. Und Paulus gibt diese Ermahnung dann weiter an Timotheus, nicht sich zu fürchten. Wenn ich hier am Sonntagmorgen auf die Kanzel stehe, habe ich größten Respekt vor dem, was ich tue. Manchmal zittere ich auch, weil ich weiß, die Dinge, die ich hier sage, die haben Auswirkungen in die Ewigkeit. Das ist nicht etwas, was vielleicht heute gesagt wird und morgen ja irgendeine Theorie, über Ernährung, was jetzt heute gesund ist, und morgen sagen sie wieder irgendwas anderes. Nee, das sind Dinge, die in Ewigkeit bleiben. Und davor sollten wir auch Respekt haben, das zu tun. Deshalb warnt Jakobus, werdet nicht viele Lehrer, weil passt auf, ihr werdet ein strengeres Gericht erfahren. Also ich werde hier auch zur Verantwortung gezogen. Das, was ich hier sage, das habe ich mir auch nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist das, was das Wort Gottes sagt. Paulus handelte im Auftrag eines anderen, seines Herrn. Und er war nur ein Mensch und er war sich dieser Schwachheit bewusst und auch der Verantwortung. In einer solchen unmoralischen Stadt eine Gemeinde zu gründen mit so viel Schwierigkeiten, so viel Unmoral, so viel Morast geistlich gesehen. Paulus war nur ein ganz normaler Mensch wie du und ich, eben kein Superheld, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, wir erinnern uns. Paulus bezieht es auch auf sich selbst. Meine Berufung, ich bin kein Besonderer, ich bin kein Übermensch. Der Prediger Moody soll man in seiner Gemeinde das christliche Leben so illustriert haben, dass er ein Glas auf die Kanzel gestellt hat und gesagt hat, wie kann ich hier die Luft aus diesem Glas entfernen? Es wurden verschiedene Vorschläge gemacht. Der eine hat gesagt, ja, wir können ein Vakuum produzieren, die Luft rauspumpen, aber da würde das Glas zersprengen. Und schließlich hat Moody einfach einen Krug Wasser genommen und das Glas mit Wasser gefüllt. Er sagt, die Luft ist raus. Die Luft ist raus. Nun, der Punkt hier ist, wir müssen nicht versuchen, die Sünde aus unserem Leben zu saugen, sondern uns von Christus, vom Geist füllen lassen. Nun, ohne genau darauf einzugehen, jetzt uns ausführlich zu machen, was die Erfüllung des Geistes ist, in Epheser 5,18 findet ihr das. Es ist letztlich einfach die Tatsache, wenn ich Gottes Wort gehorsam bin, wenn ich von seinem Wort erfüllt bin, dann bin ich von seinem Geist erfüllt, weil er ist derjenige, der das Wort geschrieben hat. Der Heilige Geist hat Menschen dazu getrieben, das Wort Gottes so niederzuschreiben, wie wir es hier haben. Deshalb, wenn ich von diesem Wort erfüllt bin und diese Dinge tue, gehorsam bin, dann bin ich vom Geist erfüllt. Dann bin ich von ihm kontrolliert, sozusagen. Diesen Punkt macht Paulus hier deutlich. Wir sollen die Luft unseres Selbstvertrauens, unserer eigenen Kraft aus unserem Leben lassen, indem wir uns dem zuwenden, was Gott sagt, und simpel und einfach das tun, was er sagt. In der Art und Weise, wie er uns das sagt. Wir ersetzen die Luft des Selbstvertrauens mit dem Füllen des Geistes, dem, was er uns geben will, durch sein Wort. Und dann werden wir nicht mehr auf unsere eigenen Methoden und Ideen vertrauen. Dann werden wir auf ihn uns verlassen. Wenn wir denken, wir sind völlig nutzlos, schwach, wir richten nichts aus, wer nimmt uns schon ernst hier in dieser Gesellschaft? Wir sind doch nur ein Haufen Chaoten. Dann wirkt Gott am meisten. Gott ist in der Schwachheit mächtig. Wie gesagt, er braucht keine mächtigen Leute, er braucht keine Werbung, er braucht uns. Mit unseren Schwachheiten. Er baut seine Gemeinde mit uns und trotz uns. Wir erinnern uns. Und genau dann wirkt Gott am meisten. Wenn wir erkennen und wenn wir bekennen, dass wir nichts, gar nichts ohne ihn tun können. Und ständig auf sein Wort schauen, ständig beten, Herr, zeige mir deinen Willen. Hilf mir, das zu tun. Hilf es mir, so zu tun, wie du es uns hier in deinem Wort zeigst. Dann fügt Gott Menschen zur Gemeinde hinzu. Ich erinnere mich noch an unsere Bemühungen letzten Sommer, der Evangelisation. Wir sind rausgegangen, haben diese Traktate verteilt an verschiedene Menschen, haben Menschen angesprochen. Wir haben versucht und getan, was wir konnten. Aber die meisten von diesen Leuten sind nicht hier in der Gemeinde. Aber plötzlich hat Gott einfach von ganz anderen Orten Menschen zur Gemeinde hinzugefügt. Oder Menschen zum Glauben geführt. Ja? Einfach so. Und wir sind erstaunt. Und wir erstaunen jetzt noch und denken, der Herr fügt Menschen hinzu, sie hören die Worte, die hören die Predigten im Internet, kommen hierher. Ihr habt das, viele von euch haben das so gemacht. So wirkt der Herr, durch seine, so wie es ihm gefällt. Wir haben keine bestimmte Methode, wir haben keine Verkaufsstrategie, was wir hier machen. Wir nehmen den Text, wir lesen den Text, wir erklären den Text, wir wenden ihn an. Das ist alles, was wir tun. Wir lassen uns vom Geist füllen, wir lassen uns von seinem Wort erfüllen. Und tun es so oder möglichst so, wir bemühen uns darum, möglichst es so zu tun, wie es die Bibel uns vorschreibt. Wir verlassen uns nicht auf unsere eigenen Methoden, sondern auf Gottes Wort. Und wir anerkennen unsere eigene Schwachheit. unsere eigene Unfähigkeit. Und deshalb, der christuszentrierte Dienst geschieht erstens in Einfachheit, zweitens in Ausschließlichkeit, drittens in Schwachheit und jetzt viertens, der christuszentrierte Dienst geschieht deshalb in Gottes Kraft. Das ist die logische Schlussfolgerung. Wenn ich mich nicht auf meine eigene Kraft verlasse, dann muss ich mich auf Gottes Kraft verlassen. Vers 4 und 5 heißt es, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Seine Rede, seine Botschaft, so wie auch seine Verkündigung hier, das ist die Methode, bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Sie war im Wesen, wörtlich hier, sie war nicht überredende Weisheit. Das ist wahrscheinlich die beste. Im Grundtext gibt es hier so ein paar Varianten, die wahrscheinlich hinzugefügt wurden, einfach um der Verständlichkeit willen, die Worte und das Menschliche. Es kommt auch vom Kontext. Im Vers 5 sehen wir nochmal Menschenweisheit. Aber die beste Übersetzung hier ist wahrscheinlich einfach überredende Weisheit. Aber wir verstehen auch hier, es macht nicht einen anderen Sinn, die Passage oder die Stelle bleibt im Sinn gleich. Wir verstehen, was Paulus meint. Im Zusammenhang wird es klar hier. Seine Predigt, seine Lehre kam nicht in derselben überredenden Rhetorik daher wie die Sophisten. Er redete nicht geschwollen. Er verkündigte nie einfach die simple Botschaft des Kreuzes. Er vertraute dabei auf Gottes Kraft, nicht auf seine eigene. Das meint er, wenn er sagt, mit Erweisung des Geistes und der Kraft. Die Erweisung hier, das Apotheksis, ein Beweis, eine Demonstration, etwas, das sich als echt, als authentisch herausstellt. Dieser Ausdruck wurde einmal in der griechischen Literatur gefunden und das sogar im Kontrast mit Huperochein, also diesem Ausdruck hervorragend, den er hier in Vers 1 benutzt. Er ist nicht gekommen in hervorragender Rede, also dieses Hervorragende. Und da wird eine Geschichte erzählt von einem Maximus, der durch seine überragende Redekunst jeglichen logischen Beweis, dieses Apotheksis, diesen Erweis, verachtete. Also was Paulus hier, er nimmt Ausdrücke aus der Alltagssprache der damaligen Griechen, und sagt, hier steht jetzt Redekunst gegen Beweis. Hier steht Redekunst, geschwollene Reden, Rhetorik, hervorragende Reden gegen Erweis, gegen das, was authentisch ist, was echt ist. Auf Deutsch würde man heute sagen, entweder hörst du dem geschwollenen, charismatischen, absolut dramatischen Redner zu, oder du schaust dir einfach den an und hörst dem zu, der dir Beweise liefert. Oder heute würde man sagen, der die Schrift predigt. Ja, was ist cooler? Was ist einfacher? Jemand, der mega dramatisch und riesen Theater und wenn möglich noch mit Musik und Lichteffekten und alles. Oder jemand, der einfach kommt und die Bibel nimmt den Text, erklärt den Text, anwendet. Auf wen solltest du hören? Paulus entschied sich an der Stelle sozusagen, die Wahrheit für sich selbst sprechen zu lassen. Die Wahrheit des Evangeliums ist überzeugender als jegliche geschwollene Rede. Nun, was war denn dieser Beweis? Und Paulus sagt, der Beweis war das Wirken des Geistes in seiner verändernden Kraft. Es ist ein Beweis des Geistes und der Kraft, sagt er hier in Vers 4. Eine Erweisung des Geistes und der Kraft. Und die griechische Konstruktion hier benutzt diese beiden Ausdrücke zusammen. Also Erweisung des kraftvollen Geistes, des wirkungsvollen, des befähigenden Geistes. Und hier geht es nicht um irgendwelche Zeichen und Wunder. Steht das bitte nicht falsch? Es ist kein Power-Evangelisation hier. Durch Zeichen und Wunder bezeugen wir die Leute. Das ist eben gerade nicht der Fall. Der Kontext hier ist sehr, sehr wichtig. Im unmittelbaren Zusammenhang hier in Kapitel 2, in Versen 7 bis 16, zeigt er dann auch auf, warum die Empfänger wirklich gläubig wurden, nämlich durch diese simple Predigt. Der Geist wirkte mächtig unter ihnen, sie waren in diesem Sinne, in Vers 13 heißt es dann, vom Geist gelehrt. Es hat gewirkt, ihr seid der Beweis. Ich bin zu euch gekommen, habe euch dieses Evangelium gegeben und der Geist hat mächtig unter euch gewirkt. Ihr habt geglaubt, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Es ist also kein Zeichen- und Wunder-Evangelisation hier, irgend sowas. Sie haben jetzt den Sinn des Christus. Sie hätten ansonsten nichts verstanden, sagt uns Vers 14 im Kapitel 2. Wie gesagt, der Zusammenhang ist sehr, sehr wichtig hier. Paulus wird dann in dieses Argument hineingehen noch weiter. Der natürliche Mensch, der Mensch, der geistig tot ist, versteht diese Dinge nicht, er kann es nicht annehmen. Der Geist muss ihm diese Erkenntnis schenken, diese Offenbarung geben. Er muss ihm die Buße geben. Er muss ihm den Glauben geben, sagt uns Epheser 2,8. Erst dann kann er gerettet werden. Also Paulus sagt hier im Prinzip, seht ihr, ihr selbst seid der Beweis. Die Tatsache, dass es euch gibt, die Christen in Korinth, dass es überhaupt eine Gemeinde gibt an einem solchen Ort wie Korinth, ist der Beweis, dass meine simple Methode der Verkündigung gewirkt hat. Und zwar so, wie es sich Gott vorgestellt hat, nicht so, wie das sich vielleicht die Philosophen der Welt vorstellen. Ohne Hilfe und ohne Verstärkung von Rhetorik und Philosophie. Ist es nicht genug? Reicht es nicht aus als Beweis? Paulus tat dies aus einem bestimmten Grund. Und ihr seht das hier in Vers 5, das ist der Zweck. Er tat das, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Euer Glaube, eure Reaktion auf meine Verkündigung, die Reaktion, dass ihr an Christus glaubt, soll nicht auf Menschenweisheit beruhen. Soll nicht darauf beruhen, weil ich so überzeugend war, so hervorragend war, so gut war. Weil ich euch eine solch tolle Rede präsentierte? Oh nein. Dann kommt nämlich der nächste tolle Redner in die Stadt und überredet euch wieder von irgendwas anderem. Das bringt nichts. Wenn ihr nur glaubt, weil es so wunderbar war, sich so gut angefühlt hat oder irgend sowas, wenn euer Glaube auf so etwas beruht, dann ist es Menschenweisheit und es wird so schnell gehen, wie es gekommen ist. Das ist keine effektive Mission, meine Lieben. Das ist keine effektive Methode, Gemeinde zu bauen, wenn man auf Menschenweisheit baut. Weil Gott, Jesus, baut seine Gemeinde, wie er es will, nicht wie wir es wollen. Ich wurde schon oft gefragt, warum wir als Bibelgemeinde so vehement gegen diese benutzerfreundliche Gemeindewachstumsstrategie sind. Und ich weiß, manchmal wirkt das so ein bisschen polemisch, feindlich, ja, wir reden immer gegen die benutzerfreundliche Bewegung. Warum wir nicht moderne Marketingstrategien und andere Techniken einsetzen, christliche Clowns, christliche Shows, Pantomime, Theater, Zirkus, in Amerika teilweise gemacht. Was denn so schlimm ist, Menschen eine gute Erfahrung zu geben in der Kirche, wenn sie in die Kirche kommen, in die Gemeinde, dass sie coole Musik hören, tolles Ambiente, Sofas, eine Bar, sie damit in die Kirche zu locken, eben gesagt, christliches Freibier ausschenken, vielleicht Lutherbier oder eine christliche Happy Hour mit Cocktails, dann bieten wir einen Gin Thomas und einen Campari Roda und einen Jeremia Sunrise an. Dementsprechend fällt dann auch die Verkündigung cool und locker aus. Natürlich nur 20 Minuten. Das reicht gerade mal für die Einleitung bei uns. Statt das war eine Qual für mich, sowas zu tun. Aber ist halt so. Bei der Verkündigung wird zunächst dann nur die Liebe Gottes betont. Themen wie Sünde und Hölle, das nur am Rande, wenn überhaupt erwähnt. Und dann heißt es meistens, wenn diese Leute mit mir reden oder mit uns, dann heißt es, ja, aber diese Christen oder diese Gemeinden, die tun doch auch, die glauben doch auch an Jesus. Die tun ja auch ihren Job, einfach ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Nun, die Frage ist, dürfen wir uns die Art und Weise aussuchen oder hat Gott eine bestimmte Vorstellung, wie wir das tun sollen? Und das ist eben das Problem. Gott hat eine bestimmte Vorstellung, wie wir das tun sollen. Es geht nicht einfach so, wie wir es wollen. Sondern er will, dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht. Er will, dass unser Glaube nicht auf diesen Dingen beruht. Ja, weil das so cool war und ich mich so gut dabei gefühlt habe. Das soll nicht der Grund sein. Der Grund, warum wir dann so vehement gegen diese Tendenzen im heutigen Evangelikalismus sind, ist der Grund, ist diese größte Schwachstelle, die wir sehen. Diese Bewegung produziert einen Glauben, der auf Menschenweisheit beruht. Das ist das Problem, meine Lieben. Sie produziert einen Glauben, der auf Menschenweisheit beruht. Sie lockt die Menschen mit irgendwelchen Mittelchen an und mit dem Mittel, wie die Menschen lockt, müsste sie dann auch füttern. Die wollen dann immer nur noch Entertainment. Die wollen dann nur Disco haben. Die wollen dann nicht das Wort Gottes plötzlich, die Wahrheit. Und Paulus sagt, er will gerade eben nicht, dass der Glaube der Korinther auf menschlicher Weisheit beruht. Denn ein solcher Glaube rettet nicht. Das ist die Ernsthaftigkeit hier. Es geht uns nicht darum, die Besserwisser zu sein. Es geht mir darum, ich sorge mich um diese Seelen, die verloren gehen. Man füllt die Kirchen mit leeren Bekennern. Die kommen aus den falschen Motiven. Die kommen in die Kirche, weil sie denken, ich fühle mich dabei gut. Ich kriege so ein bisschen Lebenshilfe. Ich kriege mein Leben repariert. Aber das ist kein echter Glaube. Das wird nicht retten. Wir züchten Kirchengänger für die Hölle so. Und das wollen wir nicht tun hier. Das ist traurig, das ist frustrierend, das ist herzzerreißend auch für mich, wenn ich das manchmal sehe und höre, wenn andere Menschen dann Zeugnis geben, wenn sie erzählen, welchen Gemeinden sie waren und was für seichte Botschaften und Belustigung und Unterhaltung und Entertainment da im Vordergrund stand. Gerade auch in vielen Jugendarbeiten ist es leider so. Aber das Wort Gottes, das, was sie retten könnte, das bekommen sie nicht. Das wird ihnen nicht gegeben. Das Einzige, was wirklich helfen würde, das Einzige, was zu wahrer Errettung führen könnte. Und deshalb, das Schlimme an dieser Bewegung ist, dass sie Menschenweisheit benutzt, um Menschen zu erreichen und nicht das Evangelium. Und das bewirkt das Gegenteil. Es ist Verführung, es ist Selbstbetrug. Kein Mensch kann von sich aus glauben, er kann es nicht. Wahrer rettender Glaube ist ein übernatürlicher Glaube, er wird uns geschenkt. Und Paulus macht das sehr deutlich. Warum er das hier in Korinth, stellt euch das mal vor, die heutige Gemeindewachstumsbewegung in Korinth, auf jeden Fall müsste man irgendwas anpassen, irgendwas Cooles, was die Korinther mögen, was in ihrem Kultur, mit ihrem Sophisten und mit ihrem ganzen unmoralischen Getue, was sie da alles hatten, das muss irgendwie alles angepasst werden. Paulus sagt, nee, machen wir nicht, passen nichts an. Wir können die Menschen nicht mit manipulativen Mitteln in die Gemeinde locken. Komm zu Jesus und du wirst gesund. Komm zu Jesus und du wirst reich. Komm zu Jesus und alles wird gut. Nein, komm zu Jesus oder du stirbst. Das ist die Botschaft. Komm zu Jesus oder du stirbst. Du gehst verloren. Das ist das, was die Bibel sagt. Gott hat die Welt geliebt. Johannes 3,16, damit was? Wenn wir an ihn glauben, damit der glaubt nicht verloren geht. Für immer und ewig verloren geht. Das lässt sich nicht so gut vermarkten, oder? Das ist kein Topseller. Aber es muss genauso gesagt werden. In einfachen Worten, in klaren Worten, in liebenden Worten. Ja, nicht arrogant, nicht herabschauend. Wir sitzen im selben Boot. Ich habe das auch nicht von mir aus erkennen können. Ich bin genau am selben Punkt gewesen. Ich war auch ein Sünder. Ich war auch verloren. Ich bin nicht besser. Ich fühle mich auch nicht besser. Ich bin nur besser dran als Christ. Und viele denken immer noch, das ist lieblos. Wir wurden kritisiert und wir werden weiterhin kritisiert werden dafür, aber ich weiß, dass es im Grunde genommen das Liebevollste ist, was wir tun können. Wir müssen vor Irrtümern warnen. Wenn es gefährliche Dinge gibt da draußen in diesem christlichen Dschungel, dann habe ich die Aufgabe, euch darauf aufmerksam zu machen. Das wäre sonst lieblos, wenn ich einfach sagen würde, ja, das ist alles okay, macht nur, geht nur da raus. Zieht euch alles runter vom Internet, was immer ihr findet über christlich und was weiß ich. Ich tue das aus erster Linie als Pastor, weil ich die Gemeinde, die Herde schützen will. Ich tue das nicht, weil ich gegen andere Leute feuern will hier, überhaupt nicht. Aber ich muss die Herde schützen. Ich habe eine Aufgabe. Und es wäre lieblos, euch einfach in die Arme dieser Hochstapler laufen zu lassen. Diese Betrüger, die euch verführen. Und genau das tun Paulus und seine Leute in der Bibel auch. Sie waren genau von denselben Dingen. Und auch wenn wir die Botschaft klar und deutlich verkündigen, dann ist das nicht lieblos, einen verlorenen Sünder zu warnen, dass er auf dem sicheren Weg in die Hölle ist, ist Liebe. Weil sonst, wenn ich ihn wirklich hassen würde, dann lasse ich ihn doch einfach gehen. Aber das kann ich nicht. Ich muss ihn warnen. Das wäre lieblos. Dass es Hoffnung gibt angesichts der lodernden Flammen der Hölle. In Jesus ist die Hoffnung. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus spricht, wie gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand ist niemand. Es gibt keine Ausnahmen. Und wenn nach einer solchen Predigt oder nach einer solchen Verkündigung jemand zu euch kommt und sagt, ich will jetzt wirklich Buße tun. Ich habe das jetzt verstanden. Ich möchte wirklich an Jesus glauben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Sag nicht, dass es immer so ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass dieser Glaube wirklich echt ist. Weil sonst sagen die, nee, das will ich nicht. Oh, nee, was? Buße tun? Was? Gehorsam? Was? Himmel, Hölle? Was? Und weg sind sie da. Wie gesagt, harte Botschaften produzieren weiche Herzen, weiche Botschaften produzieren harte Herzen. Wir wollen die Menschenherzen nicht verhärten, nicht immunisieren gegen diese Dinge, gegen die Wahrheit. Und deshalb sind wir so vehement gegen diese benutzerfreundlichen Strömungen in unserer heutigen Zeit, weil sie gefährlich sind. Damit ist nicht zu spaßen, man führt Menschen hinters Licht. Aber was machen wir jetzt? 25.000 Worte, 30.000 ihr Frauen, wie gesagt, ihr seid im Vorteil. 30 Gespräche pro Tag, wie brauchen wir diesen Schatz auf? Wird ein großer Teil dieser Worte dazu verwendet, das Evangelium zu verkündigen oder einander zu ermutigen, einander zu erbauen, einander zu trösten? Sind auch die Worte, die ihr schreibt, nicht nur die Worte, die wir sagen? Paulus hat auch geschrieben hier. Der christuszentrierte Dienst ist deshalb ein Dienst der Rede, des Lehrens, der Kommunikation, des Gesprächs, der Erbauung, der Ermutigung. Und der christuszentrierte Dienst geschieht nicht in hervorragender Redegewandtheit, überredender Weisheit, manipulativen Methoden, Marketing. Wie gesagt, wir locken hier niemanden an. Wir sagen niemand, du musst kommen, sondern wir sagen doch, du musst kommen, aber nur weil es ernsthafte Folgen hat. Nicht weil wir irgendwie dir irgendwas versprechen, irgendwelchen Reichtum oder irgendwas. Wir haben selber nicht genug Geld manchmal. Aber der Herr ist gnädig. Aber was wir haben, das geben wir. Das ist die Botschaft vom Kreuz, welche das ewige Leben ist. Und deshalb tun wir den Dienst so, wie Paulus es uns das vormacht. In Einfachheit. Es wird einfach verkündigt, in Ausschließlichkeit. Wir wissen nichts anderes. Es gibt keine andere Lösung, nur Christus. In Schwachheit. Wir halten uns nicht für etwas Besseres, für Heldenfiguren, für Philosophen. Wir sind ganz normale Menschen, die begnadigt sind. Und letztlich in der Kraft Gottes, damit, wie Paulus sagt, euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf der Kraft Gottes. Amen. Lasst uns auch gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir uns die Botschaft des Kreuzes nicht aus den Fingern saugen müssen, nicht irgendwas erdenken müssen, nicht irgendwas tun müssen, was in dieser Gesellschaft ankommt, das verkauft werden kann. Herr, danke für diese Gnade, dass wir einfach erkennen dürfen, dass du uns das geschenkt hast. Wir können das nicht von uns aus sehen. Wir sind als Sünder, werden wir geboren, wir sind blind und wir sind tot in unseren Übertretungen und Sünden. Wir gehen in die Irre wie Schafe, so werden wir beschrieben. Und du hast uns begnadigt, du hast dich erbarmt über uns. Du hast uns zu dir gezogen. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe zu uns, die sich gezeigt hat in einer harten Predigt, in einer harten Wahrheit, die wir zuerst schlucken mussten, nämlich, dass wir gegen deine Gebote gesündigt haben, dass wir verloren sind, dass auf uns das Gericht wartet, wenn wir nicht umkehren, Buße tun, an dich glauben. Aber danke, dass das umso mehr deine Liebe zeigt, dass du nicht willst, dass die Menschen verloren gehen, sondern dass sie das ewige Leben haben, dass du uns gerettet hast, dass du uns zur Umkehr gebracht hast. Danke, dass wir den Dienst tun dürfen jetzt in Einfachheit, in Ausschließlichkeit, dass wir nicht versuchen, irgendwas zu ergänzen, zu tun zum Evangelium, was völlig ausreichend ist. Und auch in Gottes Kraft und nicht in unserer eigenen Stärke, und deshalb auch in Schwachheit, in Furcht und Zittern zwar, aber trotzdem im großen Vertrauen diesen Dienst tun dürfen. Danke für diese Gnade, danke auch für deine Worte, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen.